Da ging es um Hagar, eine Frau im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, die ihr ganzes Leben lang nur rumgeschubst wurde, weitergereicht, benutzt. Niemand hat je danach gefragt, was ihr wichtig ist, niemand hat sie gesehen. Aber dann lesen wir diese Geschichte und wir stellen fest, Hagar ist nicht nur Opfer, sondern sie wird auch selber zum Täter. Als sie mal Oberwasser gewinnt in einer Situation, da kann sie richtig austeilen und andere rumschubsen und verachten und nicht sehen, was ihnen wichtig ist. Das Ganze eskaliert und Hagar flieht in die Wüste. In die Hitze, in die Einsamkeit. Aber dort in der Hitze, in der tatsächlichen klimatechnischen Hitze und in der übertragenen Hitze, da begegnet sie einem Engel, da begegnet sie Gott. Und sie hört und kann glauben, dass Gott sie sieht. Und dann bekennt sie das und gibt Gott diesen Namen sozusagen und sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und weil sie das erlebt, dass sie gesehen wird, kann sie zurückgehen in die gleiche widerliche Situation und anders auftreten. Wir lesen, dass dieser Brunnen nachher über Generationen hinweg bekannt ist als der Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Dieser Brunnen, an dem sie in der Wüste war, hat diesen Namen behalten, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Wie kann das gewesen sein? Na, weil Leute Hagar gefragt haben, du bist in der gleichen Situation, du bist doch neulich weggelaufen, jetzt bist du wieder hier. Die Situation hat sich nicht verändert, aber an dir scheint sich etwas verändert zu haben. Was ist passiert? Und dann wird Hagar erzählt haben, ich bin Gott begegnet und es ist ein Gott, der mich sieht. Das war in diesem Brunnen. Und über Generationen hinweg sprechen Menschen in ihrer Umgebung, Menschen, die da gelebt haben, von diesem Brunnen als dem Brunnen des Lebendigen, der mich sieht, weil sie Veränderung wahrgenommen haben im Leben von Hagar. Sie ist Gott begegnet. Er ist ihr begegnet. Und dadurch konnte sie in der gleichen Situation anders handeln. Sie hat Veränderung erlebt. Und in dieser Predigtreihe, Alex hat gerade davon gesprochen, in den nächsten Wochen möchten wir mit euch über Veränderung nachdenken und wie sie in unserem Leben passieren kann. Und wir werden das Gleiche sagen, wie wir es jede Woche tun. Veränderung geschieht, wo in der Hitze des Lebens Jesus mir begegnet. Veränderung geschieht, wo in der Hitze deines Lebens, in den Umständen, die dir zu schaffen machen, Jesus dir begegnet. Wo die Wahrheiten, die du vielleicht schon oft gehört hast, ganz real werden. Wo du sie wirklich glauben kannst, weil du erlebst, dass Jesus dir begegnet. Ich brauche das. Ich bin als, ja, wahrscheinlich schon junger Teenager, mal heulend aus dem Keller wieder hochgekommen und habe meine Familie gefragt, ob sie bitte gucken können, ob das Licht im Keller aus ist. Ich habe so einen Hang zur Zwanghaftigkeit und ich habe das Licht ausgemacht und die Tür zugemacht. Oh, ist das Licht wirklich aus? Oder brennt uns gleich die Hütte ab? Also mache ich die Tür wieder auf und gucke, ja, es ist aus. Es hört sich lustig an, für mich war es nicht lustig, ich war wirklich verzweifelt und bin ins Wohnzimmer und gesagt, kann bitte jemand gucken, ob im Keller das Licht aus ist. Und so kenne ich immer noch Situationen in meinem Leben mit irrationalen Ängsten, die mich lähmen. Da brauche ich Veränderung. So kenne ich sexuelle Versuchung, so kenne ich meinen Kindern gegenüber eine kalte Strenge, die sich einfach nur durchsetzen will. Und ich weiß, ich brauche Veränderung. Ich brauche Veränderung. Und ich weiß, du brauchst sie auch. Und die Menschen um dich herum wissen, du brauchst sie auch. Wahrscheinlich in anderen Situationen. Aber ich bin mir sicher, es gibt Charakterzüge in deinem Leben, es gibt Reaktionen in deinem Leben, die du von dir kennst, vielleicht über Jahrzehnte mittlerweile, wo du weißt, so möchte ich eigentlich nicht sein. Aber ich tue es immer wieder. Da verletze ich im Zweifelsfall die Menschen, die mir am liebsten sind. Du brauchst Veränderung. Und du wirst sie da erleben, wo in der Hitze deines Lebens Jesus dir begegnet. Aber wie kann das werden? Du und ich, wir haben wahrscheinlich schon öfter probiert, etwas zu ändern. Vielleicht zum neuen Jahr, dieses Mal. Und es hat wieder nicht geklappt. Vielleicht bist du eher frustriert. Und ich kann dir, Philipp und ich können dir auch in dieser Predigtreihe keine schnelle Lösung anbieten. Ich erinnere mich gerne daran zurück, als ich in den USA war, ein Jahr dort zur Schule gegangen bin und mit meinem Gastvater ferngesehen habe. Und dann kam eine Werbung für Shampoo. Und natürlich, wie in jeder Shampoo-Werbung, eine attraktive Frau mit langem Haar und sie strahlt. Und mein Gastvater fragt, wenn ich dieses Shampoo kaufe, werde ich dann auch so glücklich sein? Ich fand das cool, wie er einfach diese, ja, Lüge ist vielleicht zu hart formuliert, aber diese Aussage dieser Werbung so pointiert zuspitzt und in Frage stellt, werde ich auch so glücklich sein durch dieses Shampoo mit meiner Halbglatze? Es gibt nicht die schnelle Lösung. Es gibt nicht das Shampoo, das du einfach nehmen musst und plötzlich läuft's. Aber wir finden in der Bibel Wahrheiten. Wir finden Ressourcen in der Bibel, die uns tatsächlich helfen können, in der Hitze unseres Lebens Jesus zu begegnen und von ihm verändert zu werden. Wir lesen doch, dass dort Menschen verändert wurden. Menschen wie Hagar, die erlebt hat, Gott sieht mich und deshalb in der gleichen Situation anders handeln konnte. Zachäus, der außen vor war und zerfressen von Gier und der Jesus begegnet und plötzlich alles zurückgibt und noch viel mehr. Wir predigen jede Woche das Gleiche, Veränderung geschieht, wo in der Hitze deines Lebens Jesus dir begegnet. Und wir möchten das in den nächsten Wochen anhand eines größeren Bildes tun, anhand eines Buches. Alles anders, aber wie? Von Paul David Tripp und Timothy Lane. Von Paul David Tripp habe ich schon ein paar Bücher gelesen. Ich finde sie jedes Mal großartig. Eine ganz klasse, seelsorgerliche und klare Art, das auf den Punkt zu bringen. Und wir haben genau diese Predigtreihe vor 14 Jahren schon mal in Landau gemacht, in der Lebgemeinde dort, als ich noch im Jahrespraktikum da war. Und ich glaube, es ist die Reihe, die mich persönlich am meisten geprägt hat. Von daher freue ich mich riesig, diese Reihe hier mit euch zu starten. Und hoffe und bete, dass sie dich prägen wird und dass sie dir Werkzeuge an die Hand gibt, um Begegnung mit Gott zu suchen und Veränderung zu erleben an den Punkten, wo du weißt, dass du sie brauchst, wo die Menschen um dich herum wissen, dass du sie brauchst, wo dein Gott weiß, dass du sie brauchst. Wir hatten eigentlich 10 Bücher davon bestellt, damit ihr selber quasi da reingraben könnt, aber der Verlag hat das alles anders, aber wie, ein bisschen zu ernst genommen und uns andere Bücher geschickt. Sie werden dann hoffentlich nächste Woche da sein, du kannst es dir auch vorher gerne besorgen. Es ist nicht die Bibel. Aber ich finde, die beiden Autoren haben eine großartige Art, die Bibel in dein Leben hineinzusprechen. Von daher möchte ich das Buch sehr ans Herz legen. Nächste Woche sollten wir auch ein paar da haben, dann kannst du sie gleich von hier mitnehmen. Ansonsten beim Buchhändler deines Vertrauens. Ich habe gesagt, die beiden Autoren verwenden ein großes Bild, um Veränderungen in deinem Leben greifbar zu machen. Die Bibel ist ja voller Bilder. Einer unserer Dozenten sprach mal davon, dass er teilweise seinen Studenten helfen muss, dass sie die Bibel nicht wörtlich nehmen, aber natürlich ernst nehmen. Nur nicht wörtlich, denn Gott ist kein Fels in dem Sinne, dass man draufhauen kann und er zerspringt in Teile. Sondern Gott ist ein Fels in dem Sinne, dass ich mich drauf stellen kann, dass ich da Halt habe, dass ich da sicher bin. Ein Bild. Jesus gebraucht viele Bilder, spricht von den Lilien auf dem Felde, die sich nicht um ihre Kleidung kümmern müssen, von den Vögeln, die nicht säen müssen. Und Gott ernährt sie doch voller Bilder. Und die Bibel ist mehr als eine Lebensanleitung. Auch die Bibel gibt dir nicht das Shampoo, mit dem plötzlich alles gut ist, so auf die Schnelle. Wir lesen die Bibel oft so, als müssten wir da den einen Vers finden, der jetzt unser ganzes Leben verändert. Als Einzelanweisung, als schnelle Lösung. Aber das will die Bibel nicht sein. Die beiden Autoren sprechen davon, die Bibel ist keine Wegbeschreibung. Wenn du irgendwo in einer fremden Stadt bist und du weißt, du willst da hinten hin, hast vielleicht dein Handy gerade nicht dabei, sonst ist das heute alles ja ganz einfach. Und dann fragst du da einen Passanten, wie muss ich da hin? Der sagt dir dreimal rechts, zweimal links über die große Brücke und dann, was weiß ich, um die Kurve und wieder links. Dann ist das eine Hilfe. Aber du kommst in Schwierigkeiten, wenn da plötzlich eine Umleitung ist. Also was heißt Umleitung, hilft schon wieder. Wenn plötzlich die Straße gesperrt ist und du kommst nicht weiter. Dann funktioniert diese klein für kleine Anweisung nicht mehr. Sondern dann brauchst du eigentlich das, was der Mensch hat, der da wohnt. Nämlich so ein Bild im Kopf von der ganzen Stadt, so eine Vogelperspektive, eine Landkarte quasi in seinem Inneren. So dass er dir sagen kann, ah ja, wenn die Straße jetzt gesperrt ist, dann läufst du gerade zwei weiter links und dann kommst du auch noch hin. Und so ist die Bibel keine Aneinanderreihung von Einzelanweisungen, die dir zeigen, wie dein Leben funktionieren kann, sondern die Bibel ist eine große Geschichte. Sie malt ein Gesamtbild. Manchmal vergleicht man die Bibel mit einem Navi, das ist dann schon besser als die Einzelanweisung. Das kann sich ja auch einstellen auf das, was dir passiert. Aber ich glaube, es ist viel treffender, von der Bibel als einer Landkarte zu sprechen, die dir das Leben aufmalt mit dem Heiligen Geist, Gott in dir, wenn du zu ihm gehörst, als Kompass, der dich einordnet und dir hilft, die Karte zu lesen. Die Bibel ist uns manchmal fremd, weil wir meinen, wir müssten sie lesen, wie viele Einzelanweisungen. Aber sie ist eher eine Landkarte, oder ich vergleiche es manchmal mit einem Museum, in dem wir verschiedene Artefakte haben, Tonscherben, Kleidungsreste, Zeichnungen. So ist die Bibel ein Buch mit ganz unterschiedlichen Elementen drin. Mit Briefen, mit Familiengeschichten, mit Familienstammbäumen, einzelnen Exponaten wie in einem Museum, die aber zusammen eine große Geschichte erzählen. Die Bibel ist voller Bilder und sie ist nicht gedacht, um sich irgendwelche Einzelanweisungen rauszugreifen, sondern um das große Bild zu sehen, die Landkarte quasi. Und dann erzählt sie mit den verschiedenen Artefakten in diesem Museum, mit den verschiedenen Geschlechtsregistern und Geschichten und Briefen, erzählt sie eine große Geschichte. Sie erzählt davon, dass unsere Welt nicht so ist, wie sie sein sollte. Dass sie kaputt gegangen ist, schon ganz am Anfang. Sie erzählt davon, dass unsere Welt Veränderung braucht, weil sie nicht so ist, wie sie sein sollte. Und wenn du sie genau liest, dann wirst du feststellen, dass auch die Bibel dir sagt, du bist nicht so, wie du sein solltest, sondern du brauchst Veränderung. Wenn das ankommt bei dir, dass du weißt, ich brauche Veränderung, Veränderung, die ich wahrnehme und Veränderung, die Gott, mein Schöpfer, sich für mein Leben wünscht, dann wäre das ziemlich deprimierend und auch unnötig, da stehen zu bleiben, denn die Bibel spricht auch davon, dass es anders werden kann. Sie spricht davon, dass du heil werden kannst. weil Jesus gekommen ist und angefangen hat oder das Entscheidende getan hat, das war jetzt genau falsch, um diese Welt heil zu machen. Die Welt braucht Veränderung, du brauchst Veränderung, aber Jesus ist gekommen, damit du heil werden kannst, weil er angefangen hat, diese Welt heil zu machen und in Ordnung zu bringen. Das ist die Landkarte der Bibel. Das große Bild, das die Bibel dir aufzeichnet. Das wir brauchen, um Veränderung zu erleben. Und in diesem Buch wird das mit einem anderen Bild aufgezogen quasi. Wie gesagt, die Bibel ist voller Bilder. Und zwar mit dem Bild vom Baum in der Wüste. In Jeremia 17 heißt es: Ich, der Herr, sage, mein Fluch lastet auf dem, der sich von mir abwendet, seine Hoffnung auf Menschen setzt und nur auf menschliche Kraft vertraut. Er ist wie ein kahler Strauch in der Wüste, der vergeblich auf Regen wartet. Er steht in einem dürren, unfruchtbaren Land, wo niemand wohnt. Doch ich segne jeden, der seine Hoffnung auf mich, den Herrn, setzt und mir ganz vertraut. Er ist wie ein Baum, der nah am Bach gepflanzt ist und seine Wurzeln zum Wasser streckt. Die Hitze fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Der Mensch als Baum, das finden wir öfter in der Bibel. Auch in Psalm 1 heißt es, wer auf Gott hört, über sein Wort nachdenkt, der ist wie ein Baum, gepflanzt am Wasser, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Der Mensch als Baum. In der Hitze, der gute Baum heißt es, fürchtet die Hitze nicht, aber sie ist da. Die Hitze ist da. Wir kennen die Umstände in unserem Leben, die es uns schwer machen, so zu reagieren, wie wir es eigentlich gerne würden. Wir erleben, dass andere Menschen an uns schuldig werden. Und das macht es uns schwer, ihnen liebevoll zu begegnen. Wir erleben Hitze. Die Welt ist nicht, wie sie sein sollte. Auch die Welt braucht Veränderung. Aber Jeremia spricht davon, dass wir als Baum trotzdem zwei Möglichkeiten haben. Er spricht davon, dass wir unsere Hoffnung auf Menschen setzen können, auf unsere eigene Kraft, auf das Potenzial zur Veränderung in uns oder auf Gott. Er spricht davon, dass wir ein kahler Strauch sein können. Im Buch ist es ein Strauch voller Dornen. Dornen, die wir hervorbringen, weil wir wiederum den Menschen um uns herum das Leben schwer machen. Weil wir von der Hitze angestrengt sind, aber dann die Menschen um uns herum wieder verletzen, ein Dornbusch werden. Oder zumindest Dornbusch-Reaktionen zeigen in den einzelnen Situationen unseres Lebens. Aber wir lesen auch davon, dass wir zwar in der Hitze stehen können und leiden an den Umständen unseres Lebens und trotzdem ein Baum sein können, der Frucht bringt. Fruchtbaumreaktionen zeigen können. So wie Hagar, nachdem sie glauben konnte, erlebte, dass Gott sie sieht, zurückgehen konnte in die gleiche Hitze, aber so verändert gelebt hat, dass Menschen sie gefragt haben, was ist bei dir passiert? Und der Brunnen zu seinem Namen kam. Bei Hagar war es das Erleben, Gott sieht mich. Bei Jeremia ist es die Hoffnung auf Gott setzen. Vielleicht kann man sagen, all diese Begegnungen Gottes, die verdichten sich da. Die Zuwendung Gottes wird da am deutlichsten, wo Jesus für deine und meine Veränderung am Kreuz sein Leben lässt. Die Welt braucht Veränderung. Sie ist nicht, wie sie sein sollte. Es gibt Hitze, Umstände, die uns wirklich zu schaffen machen. Die Sünde anderer Menschen, die uns verletzt und uns das Leben schwer macht, die ist da und die Bibel spricht davon und sie nimmt das sehr ernst. Aber sie nimmt auch sehr ernst die Dornen, die wir häufig als Reaktion darauf entwickeln. Wo wir zurückschlagen und selber verletzen und an anderen Menschen schuldig werden und ihnen das Leben schwer machen. Sie fordert uns auf zu einem veränderten Leben, das auch in der Hitze Frucht trägt, das auch da, wo Menschen an uns schuldig werden, mit Liebe reagiert. Und sie macht uns deutlich, wodurch diese Veränderung geschehen kann. Nämlich, wenn wir erleben, dass auch in der Hitze des Lebens jemand da ist, der uns sieht, der uns mit Liebe begegnet, der uns ein Fels ist, bei dem wir uns bergen können, um gestärkt und gelassen verändert zu handeln. Das habe ich versucht, vor 2 Wochen bei Hagar zu zeigen. Die erlebt, dass sie rumgeschubst wird und benutzt wird und niemand nach ihr fragt und sie niemand zu sehen scheint. Und die darauf reagiert mit Dornen. Als sie plötzlich Oberwasser hat, das Kind in ihrem Bauch hat, das ihre Herrin fehlt und selber Dornen entwickelt und rumschubst und verachtet. Aber dann erlebt, dass Gott ein Gott ist, der sie sieht. Und sie geht in die gleiche Situation zurück und lebt so verändert, dass Generationen später man von dem Brunnen des Lebendigen, der mich sieht, sprechen wird. Wenn man sie gefragt hat, was ist in deinem Leben passiert? Und sie erzählen konnte, Gott sieht mich. Auch wenn Sarah und Abraham mich immer noch nicht sehen, Gott sieht mich. Und das hat mich verändert. Wie kannst du Veränderung erleben? Wie kannst du in der Hitze deines Lebens mit den Menschen, die an dir schuldig werden und den Umständen, die das Leben schwer machen, Frucht hervorbringen, auf eine Art und Weise reagieren, die Gott gefällt? Es gibt nicht das Shampoo. Aber die Bibel gibt dir ein Gesamtbild, eine Landkarte, eine veränderte Sicht der Dinge, die dir hilft, Gott zu begegnen. Und dann wird Veränderung möglich, wenn in der Hitze deines Lebens Jesus dir begegnet. Ich fand das sehr cool, vielleicht kennt ihr diese Krimiserie, weiß gar nicht, ob die noch läuft, von Pfarrer Braun. Ich habe die, glaube ich, nur einmal gesehen und nur einen Ausschnitt, aber da war so ein Zitat, das ist mir total hängen geblieben. Da ist jemand, der mit Pfarrer Braun jetzt gerade im Streitgespräch ist und ich glaube, es geht sogar irgendwie um den Glauben. Und dann sagt dieser andere Typ zum Pfarrer, ach, und Sie haben jetzt also die Erleuchtung, ja? Und er gibt zurück, nein, aber ich weiß, wo der Lichtschalter ist. Es ist nicht plötzlich alles einfach. Aber wenn wir die Bibel lesen und kennen, dann wissen wir, wo der Lichtschalter ist. Dann wissen wir, welche Ressourcen wir haben, um Jesus zu begegnen. Und das ist immer noch keine schnelle Lösung. Sondern das erfordert, ich nenne es Gebetsarbeit. Dass ich plötzlich weiß, dass Jesus mich liebt. Das ist total großartig. Aber es erfordert Gebetsarbeit, dass mich das wirklich verändert. Wenn Paulus schreibt, vergebt einander, so wie Jesus euch vergeben hat, dann klingt das gut. Aber es macht die Sache nicht einfach. Sondern diese Vergebung, die mir geschenkt wird, die muss ich in mein Herz einmassieren, damit ich verändert handeln kann. Wenn Paulus schreibt, Jesus wurde arm für uns, damit wir durch seine Gnade reich werden können, dann führt das nicht dazu, automatisch, dass ich meinen Geldbeutel öffne und großzügig verteile, wo jemand Hilfe braucht. Also gerne verteile zumindest, wo jemand Hilfe braucht. Sondern diese Wahrheit, was Jesus für mich aufgegeben hat, die muss in mein Herz einmassiert werden, damit sie wirklich Veränderung bewirkt. Wenn du Voltaren einfach nur im Kühlschrank liegen hast, dann werden deine Muskelschmerzen nicht verschwinden. Und wenn du einfach so einen Streifen auf den Oberarm machst, dann mag ein bisschen Wirkstoff rüberkommen. Aber damit es wirklich Abhilfe schaffen kann, musst du es einmassieren. Und das würden wir uns gerne mit euch in den nächsten Wochen anschauen, wie wir dieses Gesamtbild, wie wir diese Wahrheiten in unsere Herzen einmassieren können, um Veränderung zu erleben. Wie wir diese Ressourcen, die wir in der Bibel finden, tatsächlich gebrauchen können. In der Hitze deines Lebens, mit deinen ganz konkreten Dornen, um da Veränderung zu erleben. Und es wird nicht klack machen. Aber ich hoffe, du wirst erleben in den nächsten Wochen, dass da echte Hilfen sind, die du durch Gebetsarbeit in dein Herz einmassieren kannst und Veränderung erlebst. Ich habe das verglichen mit einer Landkarte. Und auch da ist es wieder so, eine Landkarte hilft dir nicht, wenn du nicht weißt, wo du dich auf der Landkarte befindest. Sondern du musst wissen, wo du bist. Du musst quasi die Welt um dich herum auf diese Karte legen und das muss verschmilzen, damit du weißt, wo du dann hin abbiegen musst. Du musst dich quasi auf dieser Karte irgendwo eintragen können. Um dann zu wissen, wo es weitergeht. Und das ist das, worum ich euch bitten möchte. Ich habe euch Zettel mitgebracht und auch Stifte. Wenn ihr die aufklappt, findet ihr da drin diese Karte, dieses Gesamtbild. Und ich möchte euch bitten, das mitzunehmen. Vielleicht fällt euch sofort was ein. Vielleicht betet ihr auch da einfach in der nächsten Woche und fragt euch, welche eine Situation in meinem Leben, welche konkrete Ausprägung von Dornen möchte ich durch diese Predigtreihe in den nächsten Wochen mitnehmen? Was sind die Dornen in deinem Leben, über die du in den nächsten Wochen in dieser Predigtreihe nachdenken möchtest? Wenn wir die einzelnen Schritte durchgehen, wir werden nächste Woche sprechen. Über die Hitze als die Welt, in der wir leben. Und die Dornen, die Sünde, die uns umschlingt. Aber auch über das Kreuz, den Gott, der uns verändert. Und die Frucht, das neue Leben, das plötzlich möglich wird. Möchten das im Einzelnen durchgehen, dann gibt es am Ende noch eine Abschlusspredigt. Veränderung als Gemeinschaftsprojekt, so hat Gott uns gemacht. Dass wir Veränderung gemeinsam erleben. Von daher die herzliche Einladung, dieses Thema in euren Hauskreisen zu beackern. Wenn du noch keinen hast, Hauskreis, eine kleine Gruppe, wo wir uns unter der Woche treffen, um miteinander über unser Leben und die Bibel nachzudenken. Herzliche Einladung, auf mich zuzukommen oder auf den Philipp. Wir finden einen für dich. Weil Gott Veränderung in Gemeinschaft bewirkt. Weil er durch andere Menschen in dein Leben hineinsprechen möchte und durch andere Menschen in deinem Leben schleifen möchte. Und ich möchte dich bitten, entweder jetzt direkt oder in der nächsten Woche mit Gott ins Gespräch zu kommen und ihn zu fragen, was ist die eine Veränderung, die du in den nächsten Wochen in meinem Leben anstoßen möchtest. Die Dornen, die du in Frucht verwandeln möchtest. Und das auf diese Karte zu schreiben, unten drunter, in die Mitte, wie auch immer. Und jede Predigt von dieser Situation her zu hören. Wir werden versuchen, viele unterschiedliche Beispiele zu bringen, um irgendwie ganz viel in eurem Leben zu erwischen. Und trotzdem ist jeder von euch so speziell, dass uns das nicht bis ins Letzte gelingen wird, sondern wir möchten dich bitten, eine Situation, eine Art von Dornen herauszugreifen, die verändert werden muss in deinem Leben. Und jede Predigt von dieser Situation her zu hören in den nächsten Wochen. Bei Hagar geschah Veränderung. Der Brunnen bekam einen neuen Namen und er war über Generationen hinweg eine Erinnerung daran, dass diese Frau verändert wurde, weil in der Hitze ihres Lebens Jesus ihr begegnete. Jesus wird in diesem Leben mit mir und mit dir nicht fertig. Er macht alles neu, aber noch nicht jetzt, sondern einst. Aber er möchte heute mit dir Schritte gehen. Was wäre das cool, wenn in 3 Monaten deine Frau dich fragt, Schatz, irgendwas ist doch anders bei dir. Also ich meine jetzt positiv. Irgendwas ist doch anders bei dir. Was ist passiert? Oder wenn deine Kinder dich fragen. Oder deine Eltern, dein Chef, deine Angestellten dich fragen, wenn sie den Mut haben dazu. Irgendwas ist doch anders bei dir. Was ist passiert? Und wenn du dann erzählen könntest, ich habe erlebt, dass Gott ein Gott ist, der mich sieht. Ich habe erlebt, dass Gott ein Gott ist, der sich für mich einsetzt. Ich habe erlebt, dass ich Gott unendlich wertvoll bin, auch wenn andere auf mich herabsehen. Ich habe erlebt, dass Gott sich freut, mich sein Kind zu nennen, auch wenn andere mich beschimpfen. Ich habe erlebt, dass Gott die Kontrolle hat, auch wenn mir alles entgleitet. Und das hat mich verändert. Ich würde mich riesig freuen, wenn du das erlebst und dann die Gelegenheit nutzt, das hier im Gottesdienst zu erzählen. Aber darum geht es im Moment nicht. Sondern ich möchte dich einladen, eine Situation herauszugreifen, in der du durch diese nächsten Wochen gehst, von der du diese Predigten hörst. Und dann kann Veränderung geschehen, wenn in der Hitze deines Lebens Jesus dir begegnet. Und du sein Wesen und seine Wahrheit in dein Herz einmassierst. Ein Schritt, eine Hilfe auf diesem Weg kann das Abendmahl sein, das wir gleich zusammen feiern wollen. Wo Jesus für dich spürbar, greifbar, schmeckbar machen möchte. Was er für dich aufgegeben hat, wie er dir seine Liebe gezeigt hat. Dass er wahrgenommen hat, dass du Hilfe brauchst und sich auf den Weg gemacht hat. Und wenn du weißt, dass du Veränderung brauchst, und Gott sagen möchtest, ich brauche Veränderung von dir, ich brauche Vergebung und ich brauche, dass du mich veränderst, dann bist du herzlich eingeladen zum Abendmahl. Das Abendmahl ist nicht für die, die schon am Ziel angekommen sind, eigentlich ist das niemand, sondern für die, die wissen, ich brauche Vergebung, weil ich selber im Leben anderer für Hitze sorge, weil ich Gott gegenüber nicht so lebe, wie ich das eigentlich sollte. Ich brauche Vergebung und ich brauche Veränderung. Und wenn du Gott beides bekennen möchtest, bist du gleich herzlich eingeladen zum Abendmahl. Vorher lade ich euch ein, nochmal aufzustehen, gemeinsam zu singen oder auch einfach still vor Gott innezuhalten und dich zu fragen, ihn zu fragen, was ist der Bereich in meinem Leben, über den du in den nächsten Wochen mit mir ins Gespräch kommen möchtest. So wie es für dich passt, was du von Gott her empfindest, aufstehen und mitschmettern oder einfach stille auf Gott hören.